Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt Sie heute Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Wir schauen heute noch einmal auf Österreich und fragen, wie die Medien dort nach dem Aus der ÖVP-FPÖ-Koalition das Arbeiten unter einer Übergangsregierung erleben. Alle reden vom Strache-Video, dabei gibt es ein weiteres auf YouTube, das gerade von sich reden macht. Und dabei geht es nicht um kleine süße Katzen. Und wo die britische Premierministerin heute wieder einmal einen harten Tag hat, nehmen wir das zum Anlass, einen Podcast der BBC vorzustellen, der über nichts anderes berichtet als genau über den Brexit. Zunächst aber nach Russland. Dort erscheint Ende April ein Artikel im russischen Kommersant. Nach der Veröffentlichung spricht der Chefredakteur des Blatts von Redaktionsstandards, die beim Verfassen des Textes verletzt worden seien. Daraufhin werden zwei Journalisten entlassen. Die Entlassung nehmen sowohl der stellvertretende Chefredakteur als auch 11 seiner Kollegen nicht hin. Am Montag gaben sie ihre Kündigung bekannt. Damit verlässt die komplette Innenpolitikredaktion das Blatt. Über den Eklat möchte ich nun mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries sprechen. Herr Gries, was genau ist passiert?
Ja, es ist so passiert, dass nun also zwei Autoren gekündigt worden sind, die schon seit langer Zeit für den Kommersant arbeiten und schreiben. Und die Begründung war genau die, die sie genannt haben. Sie hätten sich beim Verfassen dieses Artikels, da ging es um eine Rochade zweier Top-Jobs im politischen System Russlands, nicht an die Statuten gehalten. Da so sagt es der Chefredakteur, der sich auch dem Interview gestellt hat, zum Beispiel der BBC, Russia oder einiger anderer Medien, aber er konnte dann auch nicht oder wollte zumindest nicht auf die genauen Statuten verweisen, die dort verletzt worden seien. Und als Solidarität ist etwas passiert, was beim Kommersant in seiner langjährigen Geschichte so noch nicht passiert ist. Die innenpolitischen Redakteure haben gekündigt und deshalb erscheint das Blatt nun zwar weiterhin mit viel Wirtschaftsnachrichten, auch mit Außenpolitik, das alles durchaus, aber eben ohne Innenpolitik.
Welche Rolle spielt denn der Kommersant in der russischen Medienlandschaft? Er ist 1989 gegründet worden, hat ja schon lange überlebt, kann man sagen.
In der Tat, das ist so. Der Kommersant zählt zu den Blättern, die, sagen wir mal, im Graubereich funktionieren. Es ist kein Oppositionsblatt, es ist nicht der letzte Fahnenträger der Pressefreiheit in Russland. Das darf man so nicht sehen. Aber es ist eine halbwegs verlässliche Informationsquelle, auch für mich als Korrespondent hier des Deutschlandfunks in Moskau. Ich lese den Kommersant regelmäßig, aber lese darin auch natürlich auch Gefälligkeitsinterviews, nehme auch wahr, dass der Korrespondent, der stets im Kreml-Pool, also in der Gruppe der Journalisten, die Wladimir Putin begleiten, dass da schon auch sehr wohlwollende Texte erscheinen. Der Präsident wird nicht frontal angegangen. Mhm. Aber gleichwohl, es ist eben eine Zeitung, die zu den Blättern zählt, die in Moskau gelesen werden. Nach allem, was man weiß, liest übrigens auch der Präsident selbst den Kommersant jeden Tag.
Ja, das mag was damit zu tun haben, dass das Blatt 2006 vom russischen Oligarchen Alisher Usmanow übernommen worden ist, oder? Der sich ja jetzt auch eingemischt hat.
In der Tat, dieser Verleger ist kein Verleger, wie man ihn sich vielleicht vorstellen würde, so nach bundesrepublikanischem Vorbild, sondern das ist für ihn ein Investment. Alisher Usmanow ist nach Forbes einer der reichsten Oligarchen Russlands. Zurzeit wird sein Vermögen auf 12,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Hat viel Geld verdient im Öl- und Gasgeschäft, auch im Metallgeschäft, hat übrigens auch eine Villa am Tegernsee in Bayern. Aber darüber hinaus ist er auch im Medienbereich tätig. Er hat Investments in einen großen Telekom-Provider, auch in Mail.ru. Das ist ein großer Mail-Provider. Dazu gehören auch soziale Netzwerke, die sehr populär sind in Russland. Und noch einiges mehr und eben auch eben diese Zeitung Kommersant. Und es ist so, in Russland ist, wenn man das vereinfacht darstellt, darf man als Oligarch seine Geschäfte weiterhin betreiben, solange man nicht versucht, damit allzu sehr Politik zu machen. Und an diese Regeln hält sich auch Alisher Usmanow und an diese Regeln hat sich auch der Kommersant zu halten. Da gab es verschiedene Vorkommnisse auch schon 2011 und auch nochmal an anderen Stellen, an denen auch Redakteure geschasst worden sind, so ähnlich wie jetzt, nur gab es damals nicht eine solche solidarische Reaktion, wie wir sie jetzt beobachten.
Aber was machen die Kollegen denn nun, die gekündigt haben? Finden die sofort einen neuen Job in Moskau?
Es wird für sie sehr, sehr schwierig, denn freie Medien gibt es kaum. Manche von denen arbeiten im Ausland, etliche emigrieren tatsächlich auch oder sie wechseln den Beruf, wechseln die Branche. Das ist ein Verlust für den Journalismus in Russland, ein weiterer Verlust. Er ist ohnehin schon schwach.
Über den solidarischen Abgang von einem Dutzend Journalisten beim russischen Kommersant sprach ich mit Tilko Gries. Vielen Dank. Auch in Österreich setzte unmittelbar nach dem Strache-Beben eine beachtenswerte Solidarisierungswelle unter den Medien ein. In Österreich gibt es ja einen großen Markt an Boulevardblättern neben den seriösen Medien. Heute war der Vorsitzende des ORF-Redakteursrats Dieter Bornemann bei uns hier im Funkhaus. Auf Ihren Besuch kommen wir gleich noch zu sprechen, aber zuerst die Frage an Sie. Freut Sie das, dass in diesen Tagen die ja doch ziemlich zwiegespaltene österreichische Medienlandschaft zusammengefunden hat?
Ja, zusammengefunden ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber zumindest freut es mich, dass es unter den Journalisten ein hohes Maß an Solidarität gibt. Die Medienlandschaft ist halt aufgeteilt. In Österreich ist der ORF das wichtigste und größte Medien und dann kommen die Boulevardmedien wie Kronenzeitung, die mit Abstand die wichtigste Tageszeitung ist. Und beide Medien sind massiv angegriffen worden von der FPÖ in diesem Video, das jetzt mittlerweile, glaube ich, weltberühmt geworden ist. Und eine Kooperation würde ich daraus nicht machen, aber zumindest der freie Journalismus hat gezeigt, was er auch kann.
Trotzdem hätten Sie es jemals für möglich gehalten, dass die Kronenzeitung, die der FPÖ vor dem Eklat ja durchaus gewogen war, jetzt auf einmal es durchaus okay findet, dass der ORF Gebühren bekommt?
Das ist zum einen überraschend und zum anderen sehr erfreulich, weil natürlich der Plan der FPÖ in den vergangenen Monaten sehr stark war, die ORF-Gebühren abzuschaffen und eine Steuerfinanzierung daraus zu machen, also aus dem Budget dem ORF das Geld zu geben. Vizekanzler Strache hat öfters gesagt, das dänische Modell gefällt ihm sehr gut und das hat aber dazu geführt, dass dort hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Jobs verloren haben, dass Sender gestrichen worden sind, dass das Budget dramatisch gekürzt worden ist und der große Verlierer war natürlich das dänische Publikum, das weniger journalistisches Angebot bekommen hat. Und das Modell auf Österreich umzulegen, das habe ich schon damals für sehr fatal gehalten.
Wie geht es denn jetzt weiter mit der Gebührenverhandlung bei Ihnen im Hause? Noch haben Sie ja einen Stiftungsratsvorsitzenden mit FPÖ-Parteibuch.
Es ist völlig offen, wie die neue Regierung ausschauen wird. Es ist völlig offen, wann es eine neue Regierung geben wird. Aber es ist davon auszugehen, dass die neue Regierung möglicherweise nicht so aussieht wie die alte Regierung. Dann wird sich der Stiftungsrat ändern und dann wird sich auch möglicherweise der Stiftungsratsvorsitzende, der ja ein ehemaliger Vizekanzler und FPÖ-Parteichef ist, ändern. Ich habe nicht das Gefühl, dass sein Wirken bis jetzt sehr hilfreich für den ORF war.
Aber hilfreich ist vielleicht, dass Sie im Moment auch viel Unterstützung von der Bevölkerung bekommen. Die Quoten gehen im Moment ganz steil nach oben.
Es gibt natürlich massives Interesse an der Berichterstattung über den Ibiza-Skandal, über die politischen weiteren Schritte. Und da vertrauen die Österreicherinnen und Österreicher sehr stark dem ORF. Also unsere Sendungen gehen derzeit durch die Decke, was die Zuschauerquoten betrifft. Also wir haben in den Hauptnachrichtensendungen 2 Millionen Zuschauer. Auf Deutschland umgelegt wäre das für eine Sendung 20 Millionen.
Trotzdem nehmen Sie sich die Zeit und sind seit gestern in Deutschland, in Köln. Heute wurde ja die sogenannte Kölner Erklärung unterzeichnet, also eine Kooperation zwischen Ihnen und dem ARD, ZDF und Deutschlandradio Redakteursausschuss. Was hat es damit auf sich?
Wir haben bereits vor mehreren Monaten beschlossen, dass es doch vernünftig wäre, wenn es eine engere Zusammenarbeit der Redakteursvertretungen gibt. Mein Wunsch ist es, dass es europaweit ausgerollt wird, also dass sich die Redaktionen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über die Redakteursprecher vernetzen und zum Beispiel Mindeststandards für die Pflichten und die Rechte von Journalistinnen und Journalisten ausarbeiten.
Das gibt es also noch gar nicht.
Das gibt es in der Form überhaupt noch nicht. Also wir haben jetzt einmal eine Zwei-Länder-Kooperation begonnen. Wir werden irgendwann einmal versuchen, die Schweiz noch dazu aufzunehmen, dass es zumindest unter den deutschsprachigen Anstalten eine Kooperation gibt auf dieser Ebene und dann über die EBU, also die European Broadcasting Union, der Zusammenschluss aller öffentlich-rechtlichen Sender, das weiter auszurollen.
Ist es für den ORF eigentlich irgendwie von Belang, dass wir etwa in unserer Sendung in regelmäßigen Abständen berichten? Also etwa, wenn der ORF sich von einem Interview mit Jan Böhmermann distanziert oder der ORF-Fernsehmoderator Armin Wolf vor laufender Kamera von der FPÖ bedroht wird, weil er ein Plakat aus dem Stürmer neben eine Karikatur der FPÖ gehalten hat. Hat das irgendeinen Einfluss auf Sie oder ist das eigentlich, spielt das keine Rolle?
Nein, doch, das spielt sogar eine sehr wichtige Rolle, weil man auch in Österreich sieht, dass wir hier beobachtet werden, dass da genau hingeschaut wird, wenn der freie Journalismus bedroht wird. Und wenn aus Deutschland da Berichterstattung darüber nach Österreich schwappt, glaube ich, ist das auch für die Politik wesentlich zu sehen, dass verschwindet nicht hinter den Landesgrenzen, sondern das wird schon im großen Stil wahrgenommen, wenn der freie Journalismus bedroht wird in unserem Land.
Und wie geht es nun weiter für die Medien in Österreich? Besteht die Gefahr vielleicht, dass sich die FPÖ weiterhin als Opfer einer Verschwörung der klassischen Medien inszeniert und sich ganz in ihre eigene Bubble, Facebook und so weiter zurückzieht? Ich meine, immerhin hat Heinz-Christian Strache auf Facebook 800.000 Follower.
Ja, das passiert ja jetzt schon. Also dieses Narrativ, das aufgebaut wird, Strache und Gudenus sind in eine Falle gelockt worden, das ist illegal erworbenes Material, das da gesendet worden ist. Es ist eine besoffene Geschichte, wie Strache selber gesagt hat. Also da wird schon so getan, als ob die alle unschuldig wären, aber das, was gesagt wurde, das wurde nicht unter Folter erpresst, sondern möglicherweise unter Alkoholeinfluss, aber es hat alles so geklungen, als ob das durchaus ernst gemeint gewesen wäre. Und das zeigt natürlich auch, in welcher politischen Verfasstheit diese Partei ist. Und dass die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da dazu passt, weil Qualitätsjournalismus und Populismus zwei verschiedene Seiten der Medaille sind, das ist schon auch irgendwie aus diesem Skandal eigentlich rauszulesen.
Das heißt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es wird weitergehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich mit einigem zu rechnen hat von Seiten der Freiheitlichen.
Also die Bedrohung über eine Gesetzesänderung, die wir in den letzten 1,5 Jahren hatten, dürfte jetzt vorerst einmal vom Tisch sein. Ich glaube auch, dass die Finanzierung aus Steuergeldern, aus dem Budget vom Tisch ist, dass die Gebühren derzeit wohl so bleiben, wie sie sind. Ich glaube auch, dass wir sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung für unsere Programme gewonnen haben, dass die Leute sehen, wir berichten, was ist und nicht, was sich die Politiker wünschen von uns. Aber die Angriffe gehen weiter und der Slogan der FPÖ ist jetzt natürlich in den letzten Tagen schon klar gewesen, jetzt erst recht.
Der Vorsitzende des ORF-Redakteursrats Dieter Bornemann und das Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Als am Wochenende alle über alte weiße Männer in einer Finca auf Ibiza sprachen, da sorgte ein Video auf YouTube ebenfalls für Furore. Der Kanal gehört einem 26-jährigen jungen Mann mit Kunstnamen Rezo, R-E-Z-O geschrieben, sein Markenzeichen, Musik und Comedy-Videos, was gut geht. Auf seinem Hauptkanal hat er 1.592.000 Abonnenten. Und in seinem neuesten Video ruft er nun zur Zerstörung der CDU auf. Klingt erst einmal ziemlich destruktiv, ist aber durchaus mit einer Botschaft an alle jungen Leute verbunden. Kai Rüßberg.
Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an.
Vor der Kamera sitzt Rezo, ein 26-Jähriger mit einer neonblau gefärbten Haarsträhne, die unter seinem Baseballcap herauslugt. Er trägt dazu einen knallorangen Kapuzenpulli und sitzt am Arbeitstisch seines Studios, umgeben von Musikinstrumenten und Tastaturen. Schon nach 3 Tagen ist es mit mehr als 3 Millionen Abrufen sein erfolgreichstes Video.
Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Rezo verrät weder seinen echten Namen noch andere Details seiner Vita. Bekannt ist nur, er stammt aus Wuppertal, hat Informatik studiert und wohnt nun in Aachen.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
Knapp 1 Stunde lang erzählt er mit hohem Sprechtempo. Er moderiert souverän und strukturiert, streift dabei wesentliche Eckpunkte der deutschen Politik mit einem besonderen Blick auf den Klimaschutz. Dazu werden insgesamt 100 Belege mit Fußnoten eingeblendet, die man dann im Internet nachlesen kann. Das alles sei aber nur scheinbar wissenschaftlich fundiert und abgewogen, hält Marian Bracht dagegen. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union.
Er recherchiert teils unsauber, er nimmt nur die einseitigen Quellen, er suggeriert, dass zigtausende Experten seiner Meinung wären. Dabei lässt er selbst keine anderen Meinungen zu. Also er sagt zum Beispiel, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung.
Trotzdem ist Kommunikationswissenschaftler Hector Hakötter beeindruckt von dem Video.
Wow, ein politisches Talent, weil in der Art und Weise, ich glaube knapp 55 Minuten eine politische Philippika vom Stapel zu lassen, das habe ich in der Form und auch auf dem Niveau und auch mit der argumentativen Werbe doch selten erlebt und auf YouTube, glaube ich, noch gar nicht.
Für Hakötter, Lehrstuhlinhaber für politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, zeigt das Video, das sich Blogger auf YouTube zu einem ernsthaften Faktor im politischen Diskurs entwickeln.
Das halte ich schon für einen ganz enormen, auch politischen Erfolg und zeigt, dass die sogenannte Jugend von heute alles andere als depolitisiert ist.
Rezo selbst war zu einem Interview nicht bereit, äußerte sich aber zu vorab schriftlich eingereichten Fragen, unter anderem dazu, wie er das Video vorbereitet hat.
In den gesamten Prozess sind natürlich hunderte Stunden meiner Freizeit und auch durch die Unterstützung meiner Mitarbeiter viel von meinem Geld geflossen. Aber durch das positive Feedback, finde ich, hat es sich einfach für mich gelohnt.
Für den Kölner Medienrechtler Rolf Schwartmann ergeben sich aus dem Video zahlreiche Nachfragen, die unbeantwortet bleiben.
Was man sieht, ist, dass da ein junger Mann eine Meinung verbreitet und Richtung Zerstörung der CDU argumentiert, dafür viele Beispiele bringt, aber man nicht weiß, ist er das alleine, steckt da vielleicht noch jemand anders dahinter, Streuer steht im Impressum, die managen ihn auch, ist das ein inhaltliches Management oder was ist das?
Die im Impressum als Redaktion genannte Tube One GmbH des Werbekonzerns Streuer stand auf Anfrage zu einer Stellungnahme nicht bereit. Daher bleibt offen, mit welchen finanziellen oder anderen Mitteln die Produktion unterstützt wurde. Rezo sagt, er habe von keiner Partei oder Organisation Geld erhalten. Rolf Schwartmann von der TH Köln beurteilt aber auch aus anderen Gründen die Ausgewogenheit des Videos bei YouTube als ungenügend.
Es hat allerdings nicht die Kontrolle, die journalistische Tätigkeit normalerweise hat. Es ist ja nicht in einer Weise auf Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit, Tendenzfreiheit verzichtet, wie das etwa ARD, ZDF, Radio Köln, der Deutschlandfunk und RTL und ProSiebenSat.1 vor der Wahl sind.
Der Medienrechtler warnt, die Vielfalt an Informationen könne von nicht erkennbaren Drittinteressen beeinflusst werden. Schwartmann, Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, fordert daher auch für Plattformen wie YouTube einen Ordnungsrahmen, um die Meinungs- und Informationsfreiheit zu schützen.
Kai Rüßberg berichtete. Die CDU hat heute Nachmittag übrigens mitgeteilt, dass es ein Antwortvideo von CDU-Mitglied Philipp Amthor geben wird. Es wurde offenbar heute Morgen im Konrad-Adenauer-Haus produziert. Jetzt wird's also richtig politisch. Zur Politikverdrossenheit vieler britischer Jugendlicher beigetragen haben dürfte das ewige Hin und Her um den Brexit. Niemand möchte eigentlich mehr darüber berichten, außer die BBC. Mit ihrem Brexit-Cast informiert sie ihre Hörerinnen und Hörer regelmäßig über das Hin und Her bei den Verhandlungen und erfreut sich damit äußerster Beliebtheit. Ada von der Deken aus London.
Brexit Cast from BBC Five Live and BBC News.
We still don't understand what on earth Brexit means.
Brexit Cast heißt der Podcast der BBC. Vier bekannte Politikreporter schalten sich einmal in der Woche zusammen und besprechen, was sich in der Causa Brexit getan hat. Aus Westminster in London melden sich Laura Künzberg und Chris Mason und aus Brüssel klinken sich die Korrespondenten Katja Adler und Adam Fleming ein. Die vier sind echte journalistische Schwergewichte, im Politikbetrieb bestens vernetzt. Laura Künzberg etwa ist das Brexit-Gesicht der BBC. Sie steht morgens in den regulären Radiosendungen ihren Kollegen Rede und Antwort, bleibt über den Tag dauerpräsent und fasst am Abend in der Hauptausgabe der Fernsehnachrichten den Tag zusammen. Wie im Nachrichtenjournalismus üblich sind ihre Beiträge und Schalten im Ton sachlich und auf das Wesentliche beschränkt. Im Brexit-Cast schlagen die Journalisten einen anderen Ton an.
Wer weiß, womöglich ist es verrückt, hier solche Spekulationen anzustellen. Aber der Wind hat sich spätestens seit den Kommunalwahlen gedreht. Und Downing Street Nummer 10 scheint festzustecken.
Hier geht es eher informell zu. Sie führen die Brexit-Caster, wie sie ihre treuen Hörer nennen, hinter die Kulissen des Politikbetriebs und greifen Fragen auf, die sie zum Beispiel über Twitter erhalten. Dino Sophos ist Redakteur der Sendung.
Die vier sind miteinander befreundet, das ist hilfreich. Sie kennen einander gut und die Unterhaltungen im Podcast ähneln den Gesprächen, die sie ohnehin vielleicht bei einem Drink nach den 10 Uhr Nachrichten führen würden. Sie reden dann über das, was passiert ist. Das ist weder aufgesetzt, noch ziehen sie eine Show ab. So reden sie tatsächlich miteinander.
It doesn't feel good from what I hear. Was that really boring?
Die Podcaster sprechen sich per WhatsApp-Gruppe ab. Angesichts voller Terminkalender klappt es manchmal erst um Mitternacht, alle zusammenzukriegen. Da ist es auch schon mal vorgekommen, dass jemand vor Müdigkeit beim Reden den Faden verliert. Inhaltlich bleibt in den meist halbstündigen Sendungen Zeit für die Zwischentöne des 10-Brexit-Ringens. Dies und jenseits des Ärmelkanals. Das macht wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis aus. Mehr als 1 Million Mal wurde jede Folge etwa im März im Durchschnitt heruntergeladen.
Es geht um die Zukunft unseres Landes und um die Zukunft der Europäischen Union und die Leute machen sich wirklich Sorgen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Die Menschen wollen wissen, was los ist.
Wenn etwas Unerwartetes passiert, erscheinen über die wöchentlichen Podcasts hinaus noch Emergency, Dringlichkeitsausgaben. Sobald Dino Sophos eine Episode zusammengeschnitten hat, stellt er sie online. Später werden sie auch im klassischen Radio gesendet. Einige Ausgaben wurden auch gefilmt und im Fernsehen gezeigt. Unter den Zuhörern sind Sophos zufolge auch Berater von Theresa May und Mitarbeiter von Michel Barnier, dem Verhandlungsführer der EU. Das Bestechende ist die Kunst der Macher, sich selbst und auch den Politikalltag nicht immer allzu ernst zu nehmen. So luden sie etwa in der jüngsten Ausgabe den bekanntesten britischen Kommentatoren für Pferderennen, Cornelius Lycett, ein. The favorites are beginning to bunch. There's Boris Johnson and Dominic Raab on the outside. Saji, Javi, Jeremy Hunt, Michael Gove, Liz Truss on the inside. In diesem Fall geht es nicht um das berühmte Grand National Pferderennen. Nein, der Kommentator schaut sich an, welche Politiker aus der konservativen Partei sich schon für das Rennen auf den Posten der Premierministerin in Stellung bringen. Der Podcast ist vor 2 Jahren aus dem Election Cast zur Wahl hervorgegangen. Seither sind mehr als 100 Folgen erschienen. Man mag sich über die 10 Brexit-Verhandlungen in Brüssel und Westminster ärgern und bedauern, dass mit der Verschiebung des Austritts das leidige Thema weiterhin die Schlagzeilen bestimmen wird. Einen schönen Nebeneffekt hat es immerhin. Es wird noch viele launige und informative Brexit-Cast-Folgen geben.
Adam, are you asleep?
No, he's drunk.
No, I'm just listening.
Ja, Brexit kann auch munter sein. Ein Beitrag von Ada von der Deken. Und das hier gibt es auch noch.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin Moin, hier ist Joachim Pohl, ich bin Lokalredakteur bei den Schleswiger Nachrichten oben im Norden in Schleswig an der Schlei. Wir berichten morgen über Verkehrschaos am Parkhaus, Fragezeichen. Es geht um das geplante neue Parkhaus hier mitten in der Innenstadt und die Planer wollen statt wie bisher im alten Parkhaus 2 Zufahrten nur noch eine machen. Und jetzt reden sich die Kommunalpolitiker die Köpfe darüber heiß, ob das zu einem Verkehrschaos in der Stadt führen wird. Und diese Diskussion stellen wir morgen dar und wir sind uns sicher, dass das zu einer munteren Diskussion bei unseren Lesern und in der Bevölkerung führen wird.
Und die Älteren unter Ihnen könnte interessieren, Bravo gibt es jetzt auch für junggebliebene über 30-Jährige. Titel der Ausgabe Bravo-Helden, wie sonst. Das war's von uns. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt mit Tanja Lieske. Und uns gibt's morgen wieder an dieser Stelle. Hier im Studio verabschiedet sich Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören. Musik